Crazy Sexy Wechseljahre. Der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema heute: Scheidentrockenheit. Ein sehr sensibles Thema, das viele Frauen betrifft. Wir sprechen über die Ursachen und Therapiemöglichkeiten. Meinen heutigen Gesprächspartner kennt ihr bereits. Vor kurzem, in Folge 11, haben wir über das spannende Thema gesprochen: Wie gut bin ich in den Wechseljahren eigentlich bei einem männlichen Gynäkologen aufgehoben? Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder da sind, Professor Dr. Kai Bühling.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Löhr, für die erneute Einladung. Und ich freue mich auf das Gespräch.
Ich mich auch. Herr Professor Bühling, Sie sind niedergelassener Frauenarzt, Endokrinologe und Leiter der Hormonsprechstunde im UKE, unserem Hamburger Universitätsklinikum. Wie viele Frauen sind denn von Scheidentrockenheit im Klimakterium, wie die Wechseljahre ja in der medizinischen Sprache heißen, betroffen?
Also insgesamt sicherlich sehr viele. Das kann man sagen. Ich würde denken, dass 80% das irgendwie in irgendeiner Form als Beschwerden angeben würden. Wenn ich Patientinnen sehe in den Wechseljahren, lasse ich mir immer eine Rating-Skala ausfüllen, die auch im Internet zu lösen ist, im Übrigen mit den 12 häufigsten Symptomen in den Wechseljahren, und Scheidentrockenheit und damit auch zusammenhängt. Der zweite Punkt wären Sexualprobleme. Das wird einfach häufig angekreuzt. Bei einigen ist es nicht so ausgeprägt, bei anderen ist es aber wirklich ein dramatisches oder vorrangiges Thema. Das muss man dann im Gespräch klären, aber häufig.
80%, oh wow. Dass es viel ist, habe ich vermutet, aber dass es so viel ist, tatsächlich nicht. Können Sie uns verständlich erklären, was die Ursachen dafür sind?
Ich will es versuchen. Also die letzten Endes ist ja das Vaginal- und Vulvaepithel, das ist abhängig von Hormonen. Gerade insbesondere der Vaginaleingang ist hormonabhängig und benötigt Östrogene. Und in den Wechseljahren, wenn die Menopause stattgefunden hat, insbesondere, nicht, also meistens in den Wechseljahren selber, sind die Probleme noch gar nicht so ausgeprägt. Aber in dem Moment, wo die letzte Blutung aufgetreten ist und keine Östrogene mehr gebildet werden, was ja damit zusammenhängt, kommt ein Östrogenmangel zustande. Der kann sich äußern, beispielsweise auch mit trockenen Augen oder trockener Haut. Das haben auch einige Patientinnen, aber eben insbesondere auch im Vaginalbereich mit der trockenen Scheide. Und das liegt dann daran, dass nicht ausreichend Östrogene vorhanden sind, die das Gewebe, die diese Zellschichten aufbauen. Und im weiteren Verlauf führt das dazu, dass die Zellschichten immer dünner werden. Bis normalerweise sind es vielleicht 10, 15 Zellschichten, und dann geht das runter bis auf 2 Zellschichten. Und ist entsprechend empfindlich für die Patientin. Und dann hat die Patientin Beschwerden. Das merkt sie. Und dann ist sozusagen der nächste Schritt, dass man sagt, jetzt muss man gucken, was man tut, um das wieder zu normalisieren und die Beschwerden zu mildern.
Das ist also nicht etwas, was gleich zu Beginn der Wechseljahre auftritt, sondern was dann tatsächlich, Sie sagen jetzt, nach der Menopause, also in der Postmenopause auftritt, und wahrscheinlich auch in den Phasen, wo das Östrogen wirklich ganz am Boden ist, schon vorher, weil es schwankt ja so die ganzen Wechseljahre immer über, es ist ja so ein Auf und Ab, stellt man genau. Das da auch schon fest? Mhm.
Genau, also man hat ja im Grunde genommen bei den Wechseljahren verschiedene Phasen, und das häufigste sind am Anfang vermindert gute Eisprünge, wodurch dann die Zyklen kürzer werden, weil die Gelbkörperphase sich verringert und diese Hormonschwankungen auftreten, die wiederum dazu führen, dass Hitzewallungen, Herzklopfen und die ganzen Dinge auftreten. Und in dem Moment hat die Patientin noch durchschnittlich ganz gute Östrogenwerte. Deswegen ist im Vulvovaginalbereich noch kein Unterschied zu sehen oder nur ein eingeschränkter Unterschied zu sehen. Und wenn die Patientin eben keine Blutung mehr hat, beziehungsweise, also was ja letzten Endes nur ein Zeichen wäre für eine Follikelreifung, also dass ein Eisprung stattfindet, das bleibt aus und damit sind die Östrogenwerte niedrig und es kommt unten wenig Östrogen an. Diesen Effekt können durchaus auch junge Frauen haben, und zwar dann, wenn sie die Pille nehmen, weil die Pille selber ja auch den Eisprung unterdrückt, die Östrogene runtersetzt. Und das in der Pille enthaltene Ethinylestradiol, das Östrogen, was meistens verwendet wird, das hat im Vulvovaginalbereich relativ wenig Wirkung. Und deswegen sehe ich durchaus auch junge Patientinnen, 20-Jährige, die Scheidentrockenheit haben. Also es kann im Grunde genommen über das gesamte Alter auftreten. Am häufigsten ist es aber durch diesen Hormonmangel bedingt dann in der Menopause.
Wie ist das bei Ihnen in der Praxis oder auch in der Hormonsprechstunde? Ist das ein Thema, was die Frauen auch von sich aus ansprechen? So wie hoch muss der Leidensdruck da sein, dass das wirklich von allein angesprochen wird? Weil es ist ja so das Tabuthema schlechthin.
Sehr individuell. Wie wir es ja auch schon im letzten Podcast hatten, ist ja immer die Frage, ob die Patientin das sagt. Deswegen gebe ich jeder Patientin einen Fragebogen, auf dem sie ankreuzt, was da ein Problem ist. Und dann sehe ich natürlich, wenn sie Scheidentrockenheit 4 Punkte vergibt, also die höchste Stufe, ist das etwas, was ich aktiv anspreche. Aber was viele Patienten passiv, also zwar äußern würden auf Nachfrage, aber im Grunde genommen nicht ansprechen möchten. Und dann kann man eben gucken, dass man da auch entsprechende Anamnese macht und nochmal nachfragt.
Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass zum einen ist natürlich die Ausprägung dieser Trockenheit sehr, sehr unterschiedlich, aber auch die Wahrnehmung, das fand ich so ganz interessant. So nicht jede Frau, die eine sehr trockene Scheide hat, sieht das auch als so großes Problem, dass sie dagegen etwas tun möchte.
Ja, also das sehe ich bei der Untersuchung ja auch. Man sieht schon, dass das Gewebe sich natürlich verändert mit dem Alter. Aber es gibt Patientinnen, bei denen man vom Aspekt her sagen würde, oh Mensch, das sieht ja wirklich sehr empfindlich aus, die Haut, nicht so ganz ganz dünn und sensibel. Aber die merken das gar nicht. Und andere, die haben Beschwerden und man sieht nichts. Und insofern ist, glaube ich, immer das Wichtigste, dass man die Patientin fragt, ob sie Beschwerden hat. Und man das darüber dann so ein bisschen definiert als jetzt nur die Blickdiagnose, denn das bringt mich in dem Moment auch nicht weiter. Wenn die Patientin Beschwerden hat, kann ich nicht sagen, sieht alles normal aus, ist alles gut. Das funktioniert ja auch nicht und andersherum genauso wenig. Also insofern ist es immer wichtig, dass die Patientin eine Möglichkeit hat, sich zu äußern oder das irgendwie zu definieren oder auch zu kategorisieren. Das hilft ja, wenn sie sagt, das ist nur ein klein bisschen seit einiger Zeit oder so, sagen einige, und dann ist es nach 2 Jahren vielleicht ein bisschen mehr. Und das muss man erfragen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch abhängig davon ist, wie sexuell aktiv die Frau einfach ist.
Absolut. Also das spielt eine große Rolle. Ob es in dem Moment überhaupt störend ist, wenn sie keinen Sexualpartner hat, dann wird, glaube ich, auch mehr toleriert, als wenn das der Fall ist. Ganz blöde kann es manchmal für die Patientin sein, die eine Zeit lang keinen Sexualpartner hatten, dann wieder anfangen, sich in diesem Zeitraum eben diese Oberfläche, dieses Epithel, also die Zellen im Grunde genommen deutlich abgebaut haben, dass alles empfindlicher ist. Bei einigen Patienten der Scheideneingang auch ein bisschen zusammengeschrumpft ist aufgrund der mangelnden Dehnung. Und dann tut es natürlich weh. Und das ist ganz blöde, weil man natürlich diesen Zustand nicht ganz schnell verändern kann. Man kann was tun, worauf wir ja gleich noch kommen, aber es ist nicht so, dass man den Schalter umlegt und sagt, 14 Tage diese Creme und dann ist alles wieder gut. Geht leider nicht, nicht. Das ist etwas, was sich langsam entwickelt. Insofern wichtiger Punkt. Frage ist immer, welchen Anspruch man da jeweils hat.
Wenn Sie sagen mangelnde Dehnung, heißt das, dass sich da mit den Wechseljahren in der Beziehung auch was verändert? Und heißt das, dass es auch quasi ein bisschen so eine Frage des Trainings ist? Also habe ich viel Sex, habe ich da auch weniger Probleme?
Kann man schon? Ja, doch, kann man schon durchaus sagen. Nicht? Also es ist ja sowieso so, dass der Scheideneingang extrem unterschiedlich zwischen verschiedenen Frauen ist. Und auch da abhängig davon natürlich, ob geboren wurde, auf vaginalem Wege. Nicht? Also dann ist sowieso das meistens etwas weiter. Bei den Patienten, die jetzt nicht vaginal geboren haben und die vielleicht auch eine Zeit lang keinen Geschlechtsverkehr haben, weil sie keinen Partner haben, kann es sein, dass nicht nur diese Oberfläche dünner wird, sondern eben auch der Eingang sich verengt langsam und durch den Östrogenmangel das eben zunimmt. Und dann hat sie im Grunde genommen 2 Probleme. Nicht? Sie kann es nicht dehnen, weil die Oberfläche so empfindlich ist. Das heißt, man muss erst anfangen, die Oberfläche zu verbessern, die Zellen zu verbessern und dann kann sie auch anfangen zu dehnen.
Eigentlich nicht unser Thema heute, aber kann man das auch wieder aufdehnen so nach und nach?
Ja, das funktioniert. Dauert halt ein bisschen und erfordert letzten Endes ja auch immer die praktische Übung, das zu machen. Es gibt Dilatatoren, die ich den Patienten empfehle. Die können die im Grunde genommen im Internet kaufen. Das geht nur darum, dass man es einfach dehnt. Mhm. Aber das setzt voraus, dass die Haut das auch mitmacht. Wenn die Patientin schon starke Beschwerden haben und die Haut einreißt, was ja auch passieren kann, gerade Richtung Damm, dann ist es schwierig. Dann dehnt die Patientin, es reißt ein, tut weh, dann hört sie wieder auf und fängt eine Woche später wieder an. Nicht? Und das muss man gucken, dass man es irgendwie überwacht und vor allen Dingen auch immer dafür sorgt, dass die Haut dehnbar ist. Das ist die Voraussetzung dafür.
Also im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ein sensibles Thema.
Ja.
zur Scheidentrockenheit, so für alle, die etwas tun wollen, was kann Frau jetzt selbst tun und vielleicht auch ganz allgemein angefangen, so was ist dann in Sachen Hygiene wichtig, weil ich glaube, da wissen viele auch nicht so recht, was sollte ich denn nehmen, was kann ich nehmen, so von den normalen Hygieneprodukten.
Ja, das ist eine gute Frage, die auch fast ein bisschen weggeht von dem üblichen Thema Scheidentrockenheit, das ist die Pflege. Ich sag den Patienten, die jetzt gerade zum Beispiel immer wieder Infektionen haben im Vaginalbereich, sage ich, dass sie sich da nur so waschen, wie die Dusche von oben das macht. Mhm. Also eigentlich gar nicht. Also nicht jetzt wirklich. Auf Nachfrage kriegt man nämlich heraus, dass einige Patienten wirklich intravaginal spülen. Das heißt also von unten die Dusche ranhalten und der Meinung sind, dass das jetzt sauber ist, weil es irgendwie unangenehm gerochen hat. Aber damit spült die Patientin natürlich sämtliche Bakterien weg, die dort sein sollen. Lactobacillen, nicht? Das sind Milchsäurebakterien. Und dann muss man erklären, dass das genauso ist, wie wenn man jetzt täglich eine Magenspülung machen würde und damit die Säure, die Magensäure rausspült. Das ist natürlich eine Eintrittspforte für Infektionen. Und genauso ist es im Vaginalbereich auch. Das ist schon durchdacht, dass es so ist, wie es ist und dass diese Bakterien da sind. Und deswegen am besten nur von oben duschen und einmal mit der Hand da entlang wischen. Das reicht aus. Also innen drin nicht sauber machen.
Und auch keine, wie heißen diese Intimhygieneartikel, also Seifen.
Genau.
Da gibt's, ich weiß gar nicht, wie das heißt, da gibt es ja irgendwie so ganz viel, ne,
glaube ich. Sehr viel. Das ist ein großer Markt und die Hersteller versuchen immer zu vermitteln, dass man damit wahnsinnig pflegen muss. Aber im Grunde genommen macht das der Organismus von alleine. Was man machen kann, wenn zu wenig Milchsäurebakterien da sind, dass man Milchsäurebakterien mal gibt, eine Woche lang. Mhm. Aber und ausschließt natürlich, dass Infektionen da sind. Das sollte auch dann Frauenärztin, Frauenarzt machen. Aber grundsätzlich, was die Hygiene angeht, möglichst wenig machen. Und das macht die Natur von alleine.
Und gerade schon dann, wenn es schon so überempfindlich ist.
Ja, das ist manchmal ein Teufelskreis, weil die Patientin denkt, oh, das ist irgendwie komisch und irgendwie ist das nicht richtig. Und dann wird wieder geduscht und es geht immer so weiter. Und dann noch Synthetikunterwäsche, die dazu führt, dass man eher schwitzt. Ist alles nicht vernünftig. Also lieber Wasser von oben und dann Baumwollunterwäsche vielleicht mal eine Zeit lang. Dann ist das meistens besser.
Auch die gibt's in schick.
Genau.
Es gibt unterschiedlichste Therapiemöglichkeiten, wenn die Scheide jetzt wirklich so trocken ist, dass man sagt, da sollte Frau etwas tun oder da möchte Frau etwas tun. Lassen Sie uns mal mit den sanfteren starten. Sowas empfehlen Sie bei leichten Beschwerden?
Also was man machen kann, ist Hyaluronsäurepräparate, die man anwendet, die durchaus in das Gewebe hineingehen und das insgesamt etwas gleitfähiger machen. Das ist aber nicht als Gleitgel oder so gedacht, sondern wirklich als Pflegecreme. Es gibt auch noch andere Cremes, die auf Vaseline-Basis sind. Kann man auch versuchen, auch als Pflegecreme und nicht als Gleitcreme oder Gleitgel. Was man sowieso eigentlich eher nicht machen sollte. Nicht? Das Problem bei den Gleitgelen ist dann immer, dass sie austrocknen, weil sie teilweise Alkohol enthalten oder die Haut irgendwie reizen und dann wieder dieser Teufelskreis in Gang kommt. Also besser ist es, eine gute Pflege zu machen, aber wie gesagt, möglichst wenig, wenn es irgendwie möglich ist. Also man muss sich immer fragen, warum will die Patientin was machen? Wenn sie jetzt ein bisschen Trockenheitsgefühl hat oder so, dann kann man es mal probieren, eine Woche lang zu pflegen, ob es dann besser ist. Falls das jetzt nicht funktioniert, dann muss man sich überlegen, ob man vielleicht doch die nächste Stufe schaltet. Und gerade in der Menopause ist das, dass man Östrogencreme gibt. Nicht? Es gibt Cremes mit Östriol. Das ist ein Östrogen, was nicht stark wirksam ist an der Gebärmutter und auch nicht an den Brustdrüsen und damit gut unten eingesetzt werden kann, weil es da wirklich die richtigen Rezeptoren findet, um da einen guten Effekt zu haben. Man gibt das normalerweise 14 Tage täglich. Und dann zweimal die Woche als Erhaltungsdosis. Ist also in der Praktikabilität durchaus noch zu machen. Ist eine Dauertherapie allerdings auch.
Und birgt das denn die Gefahr, dass sich ein Krebs entwickelt, dass sich ein Karzinom bildet? Ich meine, das ist die Frage, die immer wieder dann auch gestellt wird, auch bei solchen Salben, bei solchen Cremes.
Genau, ist aber nicht nachgewiesen. Also das Östriol selber ist dahingehend, das sind sowieso hauptsächlich die Gestagene, die das Brustkrebsrisiko erhöhen. Und wenn man jetzt nur Östradiol geben würde, also das, was auch in einigen Pillen und Hormonersatzpräparaten vorhanden ist, ohne ein Gestagen, dann kann das in der Gebärmutter dazu führen, dass die Gebärmutterschleimhaut dick wird und auch im Zweifel sogar wirklich mal entarten kann. Das Östriol selber macht das im Grunde genommen nicht. Das steht zwar in der Packungsbeilage, aber wenn man sich große Studien anguckt, dann ist wirklich eine wahnsinnig minimale Erhöhung, wenn überhaupt, zu finden. Und inzwischen gibt man das ja auch, ist man auch in der Leitlinie lockerer geworden, zu sagen, dass auch Patienten nach Brustkrebs durchaus Östriolcreme nehmen können, wenn der Leidensdruck entsprechend hoch ist.
Zur Hormonersatztherapie hatten wir schon eine Folge mit Frau Dr. Schwenkhagen. Also wen das interessiert, hört da ruhig mal rein. Sie hat das ganz, ganz ausführlich erklärt und auch wieder so die aktuelle Studienlage auch wirklich insbesondere ist. Sie haben eben das Thema Gleitgel angesprochen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, gerade wenn schon eine Trockenheit da ist, wenn vielleicht schon so ein bisschen was eingerissen ist, die Haut dünner geworden ist. Worauf müssen Frauen da achten?
Das Problem ist, dass die alkoholfrei sein sollten, aber ich würde die Gleitgele möglichst gar nicht verwenden.
Sondern, was wäre die Alternative?
Pflege vorher zu machen. Also dann lieber eine der mit dem Vaseline oder dieser Hyaluronsäure, dass man einfach versucht, diesen Eingang zu pflegen, dann benötigt der auch nicht unbedingt dieses Gleitgel. Beim Gleitgel ist es so, dass man häufig auf eine sehr trockene, empfindliche Haut dann etwas gibt, was in dem Moment gleitend ist, aber letzten Endes dazu führt, dass das noch trockener wird. Und vielleicht für den Moment gerade so ganz gut funktioniert, kann man ja machen, aber es ist nicht keine gute Grundlage.
Es gibt eine Therapie, mit der Sie arbeiten, bei Scheidentrockenheit, die noch von bisher recht wenigen niedergelassenen Gynäkologen, glaube ich, verwendet wird. Das ist eine Lasertherapie. Das klingt jetzt erstmal schmerzhaft. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das?
Genau, ich arbeite seit 6 Jahren damit, hatte den 4. Laser hier in Deutschland. CO2-Laser ist das, der am meisten untersucht wurde, mit am meisten Publikationen dazu, Mona Lisa. Und der hat im Grunde genommen, erkläre ich den Patienten immer, dass der auf etwa 1 Quadratzentimeter 50 kleine Punkte setzt, also innerhalb von weit unter einer Sekunde. Nicht? Das ist im Grunde genommen nicht so zu merken. Und diese Punkte, die sind etwa 300 Mikrometer tief und führen dazu, dass das Gewebe angeregt wird, sich zu regenerieren, sich neu aufzubauen. Und ich hatte ja schon mal gesagt, dass diese Oberfläche häufig ganz dünn ist, dass nur 2, 3 Zelllagen übereinander schützen. Und wenn man diesen Laser durchführt, dann regt man das Gewebe an, eben mehr Zellen aufzubauen. Das Ganze wird mit einer lokalen Betäubung, da wird ein Gel aufgetragen, worunter die Patientin auf jeden Fall keine Schmerzen hat. Sie merkt, dass da irgendwas gemacht wird. Und dann wird außen herum und am Scheideneingang wird mit einer Lasersonde gearbeitet, wo man eben pro Quadratzentimeter diese 50 Punkte setzt. Und in der Scheide kann man auch damit arbeiten. Da wird auch eingesetzt bei Harninkontinenz, weil man diese Vagina, die ja letzten Endes ein Muskel ist, strafft und dadurch die Harnröhre so ein bisschen nach oben drückt. Das ist der Mechanismus, der dahinter steckt. Und das funktioniert gut. Also ich muss echt sagen, am Anfang war ich sehr skeptisch, ob das den Erfolg bringt, den ich mir eigentlich verspreche oder den auch der Hersteller so gebracht hat. Als ich den angeschafft habe, kamen gerade die ersten Publikationen raus von diesem Laser. Und lasen sich sehr gut. Ich habe es ausprobiert und festgestellt, dass es einfach gut funktioniert. Nicht? Also die Scheidentrockenheit als auch Inkontinenz bei vielen Patienten sind ja beide Komponenten so ein bisschen vorhanden. Kann man damit gut behandeln. Und ich frage alle Patientinnen, ob sie es weiterempfehlen würden. Lass die jedes Mal einen Fragebogen ausfüllen und werte das auch aus. Und da sagen über 95% ja, würden sie weiterempfehlen. Nachteil der Behandlung ist, dass sie relativ kostenaufwendig ist. Das liegt daran, dass der Laser sehr teuer ist und der ganze Betrieb. Das muss die Patientin dann eben im Vorwege, muss man dann besprechen. Also meistens sind so 3 bis 5 Behandlungen notwendig, à 400 €. Und dann einmal jährlich eine Auffrischungsbehandlung.
Es klingt so, als wenn die gesetzlichen Kassen da keine Kosten übernehmen?
Überhaupt nicht. Also man kann es probieren, das einzureichen, aber die sind zurzeit nicht bereit, das zu machen.
Welchen Patientinnen empfehlen Sie das?
Im Grunde genommen biete ich das allen Patientinnen an, die das Thema Scheidentrockenheit ansprechen. Also wenn auf dem Fragebogen Scheidentrockenheit angekreuzt wird, dann bespreche ich das Thema Östriolcreme, was viele ja auch gerne probieren, und sage, wenn das nicht ausreichend ist oder sie eben auch hormonfrei, weil sie vielleicht auch Brustkrebs gehabt haben, was machen möchten, dann ist der Laser absolut eine gute Wahl. Nicht? Das kann man dann im Abstand von 4 bis 6 Wochen wird das gemacht. Das heißt, nach 3, 4 Monaten hat die Patientin deutlich geringere Beschwerden.
Ich muss noch einmal nachfragen, weil Sie haben eine Zahl genannt, wie tief das so in die Haut reingeht. 300 Mikrometer, haben Sie gesagt?
300 Mikrometer.
Was sind Mikro? Was ist
das ist ganz klein. Das ist also
das ist ein Tausendstel vom Millimeter?
Ja.
Als ein Mikrometer?
Ein Mikrometer,
wahrscheinlich,
genau.
Ne? Ja. So. Also nur, dass man auch nochmal irgendwie sowas vor Augen hat, wenn man 300 hört, irgendwie klingt,
ach so, ja,
das,
stimmt.
Klingt das irgendwie tief.
Nein, das ist sehr oberflächlich. Dass, man sieht diese kleinen Punkte auch ein paar Minuten. Also es sind so ganz kleine weißliche Punkte. Das ist, wenn man mit der Nadel reinstechen würde, aber eigentlich noch weniger. Und dann wird das Gewebe, kriegt dann natürlich eine Durchblutung und fängt an, das zu machen, was es eigentlich machen soll, dass es eben wieder Zellen aufbaut.
Wie viele haben Sie einen Überblick? Wie viele Frauen haben Sie da bisher so mit behandelt in den 6 Jahren, glaube ich, sagten Sie?
Es müssten um die 300 sein, denke ich. Und dann immer wieder die Auffrischungsbehandlung. Die kommen ja dann auch einmal im Jahr zur Auffrischungsbehandlung. Und dann sehe ich natürlich, viele sagen, dass es dann irgendwie die letzten Wochen oder vielleicht auch mal 2, 3 Monate wieder schlechter wird. Aber im Grunde genommen funktioniert das schon ganz gut. Man kann zusätzlich auch noch Östrogencreme geben. Das mache ich manchmal auch. Muss die Patientin ausprobieren, ob sie das in Kauf nimmt, dann doch noch weiter zu cremen. Aber die Laserbehandlung ist da schon recht gut etabliert. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, dass das eher so aus dem, damals von den Firmen, von einer anderen Firma wurde das so ästhetisch beworben, nicht? Und dann in Brasilien wurde das gemacht als Vaginalverjüngung. Ja, das ist nicht so meine Baustelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man wirklich anguckt, medizinische Daten, wenn man nach, gibt ja auch Fragebögen standardisierte, dass man eben erfragt, wie, welche Beschwerden da sind, Trockenheit oder Brennen oder leichte Inkontinenz bei Belastungen, bei verschiedenen Belastungssituationen. Und man stellt fest, das wird einfach besser von Behandlung zu Behandlung, dann ist die Methode grundsätzlich erstmal gut. Dass die gesetzlichen Krankenkassen das noch nicht zahlen, liegt daran, dass die viele Dinge erst viele Jahre später zahlen, wenn überhaupt. Oder das ist leider auch ein Problem im Gesundheitssystem. Die privaten Versicherungen zahlen das üblicherweise.
Und es haben aber noch nicht viele niedergelassene Ärzte. Also wenn eine Frau sich jetzt schlau machen möchte darüber, ob ihr Arzt das hat oder wo einer in der Umgebung das vielleicht haben könnte?
Gibt es eine Internetseite, was Mona Lisa angeht, den Laser, den ich verwende. Smile Mona Lisa heißt die, meine ich. Und da kann man die Ärzte in Deutschland finden. Das sind, glaube ich, etwa 50, 60.
Also in den Großstädten sollte man da fündig werden, auf jeden
Eigentlich
Fall.
Eigentlich ja. Ja.
Nun ist ja das Östrogen der Hauptverursacher oder vielmehr das dann nicht mehr ausreichend vorhandene Östrogen der Hauptverursacher für die trockene Scheide. Und das kommt ja nie wieder. Das ist ja nun mal mit der Menopause vorbei. Heißt das denn, wir müssen unser Leben lang Hormoncremes nehmen oder immer wieder zu so einer Lasertherapie gehen?
Ja, die Frage ist ja, welchen Anspruch man hat oder welches Bedürfnis man gerade hat. Nicht? Also wenn, Sie haben es ja eingangs auch genau gesagt, wenn jetzt kein Geschlechtspartner vorhanden ist und einen diese Trockenheit an sich nicht stört, was bei vielen Frauen ja auch dann irgendwann aufhört, dass sie das nicht mehr stört, dann ist es ein bisschen trockener vielleicht, dann ist es ja in Ordnung, da muss man überhaupt nichts machen. Wenn die Patientin allerdings, und auch da fällt mir eine Patientin ein, die noch Anfang, Mitte 80 Östrogencreme regelmäßig sich verschreiben ließ, weil sie einfach noch sexuell äußerst aktiv war, mit einem, glaube ich, 20 Jahre jüngeren Italiener, wenn ich das richtig erinnere, dann ist das etwas, was definitiv ja auch so gemacht werden kann. Also man, da war das Bedürfnis da, da gibt man dann die Östriolcreme und kann der Patientin helfen. Wenn sie vielleicht das nicht mehr hat, dann muss das ja auch nicht gemacht werden.
Es ist ja auch immer die Frage, dass was war vorher da, ne, das Huhn oder das Ei? Also warum hören Frauen dann auch vielleicht mit dem Sex auf, ne? Also warum stellen sie das dann vielleicht nach und nach ein? Und es wäre ja schade, wenn das einfach eine Möglichkeit gibt, um dann noch lange Spaß dran zu haben, auch die nicht in Anspruch zu nehmen.
Ja, absolut.
Herr Professor Bühling, wir sind soweit tatsächlich schon durch. Ich fand das sehr, sehr spannend, um das vielleicht auch so ein bisschen zusammenzufassen, so als Fazit von heute. Also ich würde mal sagen, alles kann behandelt und begleitet werden, egal wie ausgeprägt es ist, wie intensiv es ist. Sprecht das offen an bei eurer Gynäkologin, bei eurem Gynäkologen, habt keine Scham. Ich finde Ihre Idee mit dem Fragebogen tatsächlich gut. Sie sagen, das gibt's auch bei Ihnen auf der Internetseite.
Da habe ich den auch eingestellt, genau.
Mhm. Genau, da kann man dann auch, das haben vielleicht ja andere Ärzte auch, dass man das auch schon vorher mal ausfüllt und mal schaut. Und ja, es gibt keinen Grund für Scham und schaut was zu machen ist. Es ist auf jeden Fall was zu machen.
Kann ich ja nur an dieser Stelle auch bestärken. Besprechen Sie es wirklich mit Ihrer Frauenärztin, Ihrem Frauenarzt und scheuen Sie sich auch nicht, vielleicht mal so eine Östrogencreme, Östriolcreme auszuprobieren über 3 Monate. Dann merken Sie, wie es wirkt, wie sich es verändert und können für sich auch einschätzen, ob das etwas ist, was Sie dauerhaft vielleicht durchführen möchten oder auch nicht. Denn ich glaube, dass das doch vielen Patienten helfen würde, nicht, wenn man da in diesem Moment dann auch etwas tut.
Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Bühling.
Sehr gerne. War mir ein großes Vergnügen.
Und viele liebe Grüße an euch da draußen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klammt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.